meine Großmutter, die 101 Jahre alt geworden ist, irgendwie mir schon als Kind mal gesagt hat, also das Essen und Trinken und Sexualität, das ist ungefähr gleich wichtig. Also so Sex ist so wie Atmen, das gehört einfach dazu.
Herzlich willkommen zur 26. Folge von Was bringt sie zu mir, der Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Itario und mein Gast heute ist eine liebe Freundin und ehemalige Kollegin, Professor Dr. Mihaela Bayerle-Eder, Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen und Sexualmedizinerin. Herzlich willkommen, liebe Michi.
Vielen Dank, liebe Bianca, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und bin schon gespannt, was du mich fragen wirst.
Ja, ich bin auch gespannt, was ich dich fragen werde, beziehungsweise habe ich auf Instagram unsere Folge angekündigt und gesagt, wer Fragen hat zum Thema Sexualmedizin, soll mir bitte Fragen stellen. Und da hat eine Followerin kommentiert, da werden die Fragen explodieren. Und ich habe mir auch gedacht, ja, das wird sicher spannend. Dann hat mein Mann geschrieben, meine Schwiegermutter wohnt bei uns, wir liegen mit zwei Kindern im Bett, es ist weder Zeit noch Raum, 3 Punkte nehmen wir zur Kenntnis. Aber sonst, ich meine, es gab tatsächlich eine Frage, aber sonst war das alles. Und dann denke ich, interessant, hätte ich nicht erwartet, ist das Thema Sexualmedizin noch ein Tabuthema?
Also das ist ganz typisch. Ich bin ja sehr, sehr häufig zu Vorträgen eingeladen und da ist immer das Interesse sehr groß. Und ich merke das auch, wenn sich die Augen weiten und auch Kollegen, erfahrene Kollegen Dinge erfahren, die sie vielleicht noch nicht so oder anders gehört oder gelernt haben. Und wenn es dann aber tatsächlich zu Fragestellungen käme, ist meistens kurzes Schweigen im Raum, weil keiner sich persönlich mit in diesem Kontext sozusagen outen will, unter Anführungszeichen. Und das ist natürlich eigentlich sehr schade, aber andererseits auch verständlich, wenn man das Gesellschaftsbild anschaut. Unsere Gesellschaft ist ja auch oversexed und, wenn ich es so sagen darf, ein bisschen underfucked, weil du das persönliche, also die wirkliche Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität ist sehr tabuisiert und hat auch, wir sprechen, jedes Joghurt, jeder ist sexualisiert, das beworben wird, aber die eigene Sexualität oder die Probleme damit sind nach wie vor tabuisiert und das nicht nur im privaten, sondern auch im medizinischen Kontext. Und daher ist das eine ganz, ganz typische Reaktion, dass da jetzt keine Fragen auf deinem Account gelandet sind.
Vielen Dank unseren Unterstützer Benefit. Benefit ist die Rundumberatung für Versicherungen und Finanzen für Mediziner. Wir helfen Ärzten. Eine Frage ist gelandet und die werde ich auch vorlesen. Eine Followerin sagt, kann man unter Anführungszeichen mehr über die Vasektomie aufklären, sodass nicht nur Frauen was tun, wenn kein Kinderwunsch mehr da ist. Asking for a friend, beziehungsweise welche sind die Sexualstörungen, die mit der Perimenopause beginnen und wie kann man sie heilen oder minimieren? Also eigentlich 2 Fragen gleich. Das Thema Sexualität, Kinderwunsch, Verhütung und Sexualität im Alter sozusagen. Fangen wir mal an mit der Verhütung, weil hat Sexualmedizin auch etwas mit STDs, sexual übertragene Erkrankungen zu tun?
Das war jetzt ein ganz großer, du hast jetzt gerade den gesamten Lehrgang für Sexualmedizin hier schon abgebildet mit deinen Fragen, wo wirklich fast nichts gefehlt hat, aber vielleicht fangen wir mal an, was überhaupt Sexualfunktionsstörungen sind bei Männern und bei Frauen. Also bei Frauen haben wir einerseits das verminderte sexuelle Verlangen, da hast du recht, das kommt sehr häufig perimenopausal zum ersten Mal vor und kann dann weiter bestehen aufgrund dieses Östrogen-Drops. Das ist die größte Form. Dann gibt es natürlich diverse Orgasmusstörungen und Schmerzstörungen, wo da einerseits jetzt die neue Klassifikation ist etwas anders, aber wir haben hier diese Penetration Disorders, da gehören einerseits die Schmerzstörungen dazu.
Sogenannter Vaginismus.
Und der Vaginismus, das ist aber was Unterschiedliches. Aha. Weil du hast eine Vaginismus muss nicht unbedingt mit Schmerzen einhergehen. Das ist eine unwillentliche Kontraktion des Beckenbodens, wenn sich irgendetwas näher, sei es ein Finger, eine Untersuchung. Gerade Gynäkologen haben damit schwer zu kämpfen, weil die Damen dann auch nicht mal die Beine auseinanderbringen. Also es gibt unterschiedliche Stufen. Das muss aber nicht, ist ursächlich jetzt nicht unbedingt eine Schmerzstörung, sondern resultiert aus dieser Kontraktion des Beckenbodens. Und natürlich, wenn das lang angespannt ist, hast du dann auch die Schmerzen. Ja. Mhm. Dann hast du natürlich alle möglichen anderen Ursachen von Schmerzen, sei es jetzt Infektionen, sei es nach einer Geburt, eine Geburtsverletzung. Sei es natürlich auch die Menopause, wenn wir da wieder reinkommen mit einer Scheidentrockenheit, die auch zu Schmerzen führt. Das sind jetzt sozusagen die großen Gruppen bei Männern, Frauen. ja, und wenn ich zu den Männern gleich weitergehen kann, also da ist die größte Gruppe natürlich die erektile Dysfunktion, also die Erektionsstörung. Und da ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass man auch ohne eine Erektion als Mann einen Orgasmus haben kann. Aber die Erektion ist ein Teil der männlichen Identität. Das gehört irgendwie zur Sexualität. Also überhaupt die Sexualität ist ein Teil der menschlichen Identität. Mhm. Und der Penis ist ein besonderer, damit identifiziert sich der Mann sehr stark. Und daher, wenn er nicht funktioniert, dann ist oft die Sexualität halt eher gestört. Also da gibt es jetzt organische, anorganische Ursachen. Aber das ist wirklich die größte Gruppe und die steigt im Alter natürlich an.
Dann Kardiologen haben mal gesagt, der Penis ist die Antenne des Herzens. Weil
ja, genau.
Sobald irgendwie da was nicht funktioniert, kann man sogar mikrozirkulationsstörungsmäßig auf kardiovaskuläre oder Gefäßerkrankungen screenen.
Ja, genau. Das sollte man so. Das ist nicht ein Kann, sondern das ist eigentlich ein Soll. Dann muss, weil wenn wir Sexualmedizin ernst nehmen, so wie sie in der WHO 2008, in der WHO-Charta verankert ist, dann gehört es auch zu unserer ärztlichen Tätigkeit, die Sexualität und die Aufrechterhaltung der Sexualfunktion mit zu behandeln. Und damit verhinderst du in dem Fall Herzinfarkte, weil du hast ein 70-prozentig erhöhtes Risiko, ein kardiales Ereignis zu haben, wenn eine Erektionsstörung bekannt wird nach 2 bis 3 Jahren. Also das ist eine schon wichtige Sache, die man eigentlich machen soll.
Wer sollte das fragen? Jeder und jede Ärztin, weil jetzt denke ich zurück und ja, im Rahmen der Anamnese, wenn ich mit Gespräche mit meinen Patientinnen und Patienten frage, denke, ist es jetzt nicht so standardmäßig. Also man kann unter dem ganzen Beschwerdebild erhoffen, dass was kommt, aber sollte jede Ärztin gezielt danach fragen?
Also jede Ärztin, die eine Anamnese oder einen Status macht, muss auch einen sexuellen Status erheben, weil im Grunde, wenn man jetzt das ganz von den Basics betrachtet, ist die sexuelle Funktion nichts anderes als eine vegetative Funktion und man fragt auch nach dem Schlaf und nach den Ausscheidungen.
Stuhl und Harn.
Genau, das heißt, eigentlich gehört es dazu. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt jemanden, man kann eine offene Frage stellen, zum Beispiel Diabetiker, bei vielen Diabetikern ist die Sexualfunktion gestört, ist das für sie ein Thema? Punkt. Und mehr brauchst du gar nicht machen. Ja? Es geht ja nicht darum, den Patienten jetzt in irgendwas hineinzuziehen, was er nicht will, oder dich selber, also das ist ja das eigene Tabu, ich will das gar nicht wissen, weil ich weiß nicht, es ist das, was der Arzt dann selber sich überlegt, was antworte ich dem, wenn er jetzt was fragt oder sagt. Also ganz wichtig wäre es einfach abzufragen, weil damit kannst du zum Beispiel kardiale Ereignisse verhindern. Damit kannst du ein Prolaktinom zum Beispiel diagnostizieren. Ja, also
und natürlich die Lebensqualität vielleicht verbessern, weil das ist ja so eine Art stille Leidensgeschichte oder stumme Leidensgeschichte, maybe. Mit was für Beschwerden oder was sind die häufigsten Zuweisungsgründe von Patientinnen und Patienten, die zu dir kommen?
Also das habe ich schon jetzt kurz gesagt. Einerseits bei der Frau ist es die verminderte Libido, die verminderte Lust. Und beim Mann sind es meistens die Erektionsprobleme. Die sind die häufigsten. Vielleicht sage ich jetzt noch zum Mann dazu, was da noch ein bisschen was gefehlt. Also beim Mann kann natürlich auch Orgasmusstörungen dazu und Ejakulationsstörungen, also vorzeitige Ejakulation oder protrahierte oder bis hin zur Anorgasmie. Nur, dass wir das jetzt mal komplett haben. Aber wie gesagt, die beiden häufigsten sind eben beim Mann die Erektionsprobleme, die auch natürlich zu 80% aufgrund von internistischen Erkrankungen, wo auch wieder mein Gebiet dazu runterfällt, verursacht sind. Ja, also das ist etwas, was wir wirklich beeinflussen können mit unserem Lebensstil und mit unserem Ernährungs- und Sportverhalten. Ja.
Mhm. Und wenn es dann Richtung sexuell übertragbare Erkrankungen geht, wie ist da der Overlap zur Dermatologie zum Beispiel, die ja quasi auch die Venerologie mit dabei haben?
Also für sexuell übertragbare Erkrankungen ist vor allem einmal die Dermatologie zuständig. Also da kommen jetzt die Patienten in vordergründig nicht zu mir. Natürlich, wenn wir haben HIV, was aber auch ganz interessant ist, und das auch gerade jetzt, wenn du viele internistische Zuhörer hast, es ist ja so, dass durch die HIV-Therapie, die PrEP und die PEP, und die es eigentlich HIV-AIDS in Österreich nicht mehr gibt. Mhm. Und die Leute alt werden, sie haben eine fast genau gleiche Lebenserwartung wie die Normalpopulation. Aber was ganz wichtig ist, dass die Risikofaktoren circa 10 Jahre vorher auftreten als in der Normalpopulation. Das heißt, man muss diese Leute vorher auf Diabetes und kardiovaskuläre Erkrankungen screenen. Wobei man nicht genau weiß, ob das jetzt aufgrund der Medikation oder doch aufgrund der Viruspersistenz. Mhm. Der Virus bleibt ja immer nur da. Nur die Virusload wird eben heruntergehalten. Mhm. Und daher ist es vielleicht ganz interessant, wenn du Patienten hast in deiner Ordination, dass du dir einfach früher daran denkst, dass du sie von vorher screenen musst. Mhm. Und was noch dazu kommt, ist, dass die sehr viele Interaktionen haben. Also das heißt, Arzneimittelinteraktionen. Das heißt, HIV-Patienten müsste man dann eigentlich in die Interaktionsambulanz, die es ja im RKH gibt, vielleicht einmal schicken.
Mhm. Um einen Medikamentencheck zu machen.
Um den Medikamentencheck zu machen. Das wird dann gemeinsam mit einer
klinischen Pharmakologin.
Klinischen Pharmakologin, das mache ich auch übrigens. Ich mache auch die Interaktionsambulanz und gemeinsam mit der Apotheke vom AKH gecheckt.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Und was sind so die häufigsten STDs in Österreich? Ist Syphilis noch ein Thema?
Also es ist jetzt so, dass gerade eben weil HIV keine Angst mehr macht, ist es so, dass eben das Verhalten jetzt auch wieder risikofreudiger wird, das Sexualverhalten. Mhm. Und dadurch ist einen sehr starken Anstieg von den klassischen STDs leider wieder gibt, weil man wieder vergessen hat, ein Kondom zu verwenden. Und das macht natürlich Probleme. Also klassisch ist es Lues, aber auch Gonorrhoe ist natürlich auch, das ist alles ganz, ganz stark im Kommen.
Chlamydien,
ja.
Erfreulicherweise gibt es für Frauen auch die Impfung gegen Cervix-Karzinom. Die wird ja ab 9 Jahren schon Mädchen empfohlen, aber die kann man auch noch im Erwachsenenalter nehmen. Was empfiehlst du deinen erwachsenen Patientinnen?
Also ich empfehle eigentlich alle, dass sie sich impfen sollen. Selbst wenn, also wir haben ja verschiedene Stämme und es gibt so einen nonavalenten Impfstoff, der gegen 9 Untergruppen quasi wirkt. Und den empfehle ich eigentlich allen Patientinnen, egal welchem Alter, und auch den Männern beziehungsweise den Burschen. Die Burschen sind ja jetzt auch zum Glück schon seit einigen Jahren auch mit in dem Impfprogramm einbezogen. Aber es gibt da meines Erachtens keine Altersgrenze. Und auch wenn die Patienten bereits ein Zervixkarzinom hatten, auch dann müssen sie geimpft werden. Sollten sie geimpft werden. Es wird natürlich nur unter bestimmten, wird nicht refinanziert, aber es wäre eigentlich. Und wir machen gerade auch mit HPV eine Studie, wo wir eine Immuntherapie entwickeln gegen HPV-16-Infektionen, die bereits aber schon im fortgeschrittenen Stadium sind. Und da haben wir jetzt gerade die erste Kohorte mit Cervix-Patienten und jetzt gehen wir in den Oropharynx-Bereich, weil da ja auch durch HPV, wenn man an Mike Douglas denkt, gibt es ja auch viele sozusagen Fälle, die da durch HPV-Infektionen verursacht werden. Und die sind eher dort in dem Bereich noch mühsamer.
Mhm. Juni ist ja bekannterweise Pride Month.
Ja.
Und das Thema Geschlechtsangleichung und auch Diversity, ist das auch ein Thema in der Sexualmedizin?
Wir haben ja uns eine in unserem Kernteam Sexualmedizin an der MOW, ist auch Frau Professor Katrin Kirchheiner, und die ist sozusagen unsere Spezialistin für queer und Sexpositivity. Das ist natürlich auch ein großes Thema bei uns, mir aber persönlich, geht es eher mal darum, sozusagen die Basics, die harten Fakten, die man in den medizinischen Alltag braucht, mit einzubeziehen.
Erzählen.
Und zu erzählen.
Was sind die Basics?
Und nicht, lass mich dann vielleicht kurz sagen, eben diese Politisierung. Mhm. Es ist ja oft so, dass du dann gleich politisiert wirst, wenn du bestimmte Standpunkte quasi vertrittst. Wir sind offen natürlich, aber wir lassen uns nicht in irgendeine eine Richtung quasi politisch drängen aufgrund von, das finde ich ganz, ganz schwierig und finde ich auch ein Missbrauch eigentlich des Themas der Sexpositive und des Queerness und der Gender-Angleichungen. Also das ist ein schwieriges Thema, ja.
Was sind die Basics?
Ja, die Basics, die machst du ja eigentlich, ja, macht sie ja da eigentlich in der Ordination, indem man einfach ein Stoffwechselprofil anschaut, indem man sich eben den Hormonprofil anschaut, indem man schaut, ob die Größe, Gewicht, Body-Mass-Index passt. Das ist eigentlich die Basics der sexuellen Medizin. Und deshalb glaube ich auch, dass man das sehr, sehr gut in den Stoffwechselkontext auch mitverwenden kann, die Sexualität. Weil man weiß, dass allein durch eine zum Beispiel mediterrane Diät, da gibt es eine ganz interessante Studie von der Katharina Esposito, die gezeigt hat, dass durch mediterrane Diät sich die Sexualität bei Frauen verbessert. Ja? So, die haben nichts anderes gemacht. Das war doch eine sehr große Fallzahl. Ja? Oder man weiß, dass wenn ich dreimal in der Woche dynamisches Exercise als Mann mache, braucht man kein Viagra mehr, es ist reversibel, die Erektionssteuerung. Ja? Also das sind eigentlich die Basics, die
das sind sehr erfreulich. Aber
sehr erfreulich sind und eigentlich in die normale medizinische Arbeit hineinfallen und man sie eigentlich auch verwenden kann, um den Patienten compliant zu halten. Weil wenn du jetzt
schöne Ergebnisse hast, oder?
Genau.
Ja, Beschwerden linderst. Was ist Sex Positivity?
Also Sex Positivity bedeutet, dass es ist einmal in den Grundzügen, so wie ich es einmal verstehe, es ist jetzt einmal ganz, ganz klein und fängt bei einem selbst an. Ich weiß nicht, du bist ja einiges jünger als ich, aber ich habe noch in der Schule gehört, dass man schlecht sieht, wenn man zu masturbieren beginnt oder dass es zu Problemen in der Wirbelsäule kommt.
Ich glaube, in manchen Ostblockländern wird das immer noch im Religionsunterricht propagiert.
Genau. Also. Und Sex Positivity fängt man mal bei einem selber an. Man weiß jetzt, dass Sexualität gesund und gut ist für den Körper. Ja? Und das gilt jetzt nicht nur für den Geschlechtsverkehr, sondern auch für die Masturbation. Und abgesehen von der verbesserten Durchblutung werden halt verschiedenste tolle Hormone freigesetzt. Oxytocin, Dopamin, Adrenalin, Cortisol wird auch ein bisschen erhöht. Also es sind ganz viele positive Effekte, die sich da auswirken. Und im Weiteren in der Paarbeziehung ein sexueller Akt ist die Wiederholung der Verliebtheit. Das ist der Orgasmus, hat genau das gleiche Hormonprofil und auch genau das gleiche Erregungsprofil im Hirn wie in der Verliebtheit. Also du wiederholst deine Verliebtheit. Das heißt, es ist für die Beziehung, für die Paarbeziehung sehr, sehr gut, daher auch positiv. Es ist aber auch positiv für Gesundheit. Sexuell aktive Menschen leben länger und sexuell aktive Menschen haben auch klügere Kinder. Ja? Also da gibt es auch eine Studie dazu. Das ist jetzt nicht Level A Evidence, aber es gibt eben eine ganz, ganz interessante, nette Arbeit zu dem Thema. Ja? Und da gibt es schon so Ansätze, wo man das auch dann erklären kann. Also das ist einmal die Sexpositivität, so wie ich sie verstehe. Ja.
Wir haben jetzt schon ein bisschen das Thema Sexualmedizin beleuchtet, ja, und man sieht da ein wirklich großer Wissensschatz bei dir. Wie ist es dazu gekommen, dass du Sexualmedizinerin geworden bist?
Also das ist eine ganz lustige Geschichte, weil meine Großmutter, die 101 Jahre alt geworden ist, irgendwie mir schon als Kind mal gesagt hat, also das Essen und Trinken und Sexualität, das ist ungefähr gleich wichtig. Also so Sex ist so wie Atmen, das gehört einfach dazu. Also sie hat das irgendwie sehr positiv gesehen und das ist für ihre Generation, sie ist 1914 geboren, ja, doch sehr quasi außergewöhnlich gewesen. Und was dann noch dann war meine Mutter eigentlich die nächste, also ich bin ein bisschen in einem matriarchalischen System aufgewachsen, wo sehr starke Frauen immer dominant war. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, und das ist schon viele, viele Jahre her, eigentlich musst du Gendermedizin machen, weil das ist so ein wichtiges Thema. Und ich habe jetzt, sie war selber Internistin und gesagt, ja, tut das, die Medikamente wirken anders, die Frauen bluten, mach das doch. Und ich habe mir gesagt, naja, so was Komisches. Mhm. Und dann hat meine Mutter aber irgendwie mal, und dann habe ich eben mit meiner Mutter gesprochen auch wieder mal, und hat sie gesagt, ja, also Sexualmedizin wäre ja irgendetwas, was auch für meine Patienten interessant ist. Und wir sind dann gemeinsam eigentlich auch auf die Idee gekommen. Und dann habe ich das quasi verfolgt. Das war immer schon ein Thema. Mhm. Aber ich habe jetzt, also durch die Motivation eigentlich meiner mütterlichen Linie quasi, bin ich dann eigentlich auf das Thema gestoßen. Ne?
Mhm. Und wirst du als Sexualmedizinerin anders wahrgenommen, vielleicht im Freundeskreis, Bekanntenkreis, unter anderen Kolleginnen und Kollegen?
Naja, das war am Anfang, war das schon etwas schwierig, weil da kann mich an eine Party erinnern, ist nicht nett in Klosterneuburg auf einer Terrasse mit Palmen und so weiter, Sonnenuntergang. Und plötzlich hat sich ein Kreis formiert mit 10 wirklich guten Freunden, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Und in der Mitte hat sich ein Bärchen formiert und die Frau hat ihn dann quasi ihren Ehemann quasi auch am Publikum angeklagt, dass er jetzt ein Verhältnis hätte und ich sollte das jetzt schnell mal lösen. Ja.
Also Sexualmedizin und Paartherapie, gibt es da Überschneidungen? Kommen die Patientinnen,
aber sonst war das dann nicht mehr, also das war ein einmaliges Erlebnis und das hat sich dann auch irgendwie, jetzt ist es eigentlich sehr akzeptiert und ganz normal.
Okay. kommen die Patientinnen alleine oder als Paare zu dir?
Ja, das ist auch sehr interessant. Also sehr viele Männer kommen zu mir und dann im Rahmen des, also wir machen dann normale internistische Medizin und in weiterer Folge dann auch noch ein bisschen also Verhaltensanleitungen, natürlich auch eine Medikation. Meistens reicht es, wenn sie einen Viagra oder einen PDE5-Hemmer on demand haben, müssen sie ihn gar nicht verwenden. Oft reicht es, ihn in der Nachtkastellade zu haben als Sicherheit und dann funktioniert es schon wunderbar. Und dann kommen manchmal auch die Frauen quasi durch die Hintertür mit den Männern mit, aha, weil in Wirklichkeit dann der Mann sagt, na gut, also bei mir funktioniert jetzt alles, aber wirklich, ich habe jetzt noch ein Problem, also meine Frau, die will ja jetzt gar nicht mehr, also, und dann kommen die Frauen auch. Also das ist die eine, das sind einige und dann kommen natürlich auch viele Frauen, die quasi Probleme haben, auch mit dem Wechsel und Beschwerden und Schlafstörungen, Depressionen und da kommt dann auch immer wieder das Thema Sexualität eben auch
aber mit. Ich glaube, das Thema Körperbild, vor allem bei den Frauen, ist ganz wichtig, weil ich höre es oft von Patientinnen, die sagen, ja, eigentlich mein Mann findet mich toll und da ist schon der Drive da und ich muss jetzt nicht sagen, dass ich jetzt lustlos bin, aber ich mag mich überhaupt nicht und ich verstecke mich und am liebsten voll dunkel mit 100 Decken drauf und so weiter. Und man sollte ja eigentlich seinen Körper, wie auch immer er ist, doch zelebrieren, weil it's the only one we've got, oder?
Also da haben wir eine ganz interessante Studie dazu gemacht, wo wir eigentlich nur Fragebögen und Tagebücher ein paar, wo die Frau eben Lustlosigkeit hatte, ausgeteilt haben und haben dann, das war eigentlich eine Run-In-Phase von 2 Monaten für eine andere Studie, wo wir dann ein pharmakologisches Substrat getestet haben. Aber in den ersten 2 Monaten hat sich schon wahnsinnig viel getan, weil genau wie du sagst, da gab es dann, zuerst wo haben sie die Fragebögen getrennt ausgefüllt, dann haben sie es zusammen ausgefüllt. Im Laufe dessen sind sie dann draufgekommen, dass das zum Beispiel eindrücklich war, eine Frau mit so vielen Speckröllchen wollte nicht mehr. Und der Mann schreibt aber konträr genau zu der Situation, ich liebe es, wenn es so klatscht. Also ich meine, dann kommst du wieder zusammen. Ja. Das ist auch es ist einerseits die Kommunikation, die fehlt, wenn man miteinander kommuniziert, dann kommt man auf das drauf. Mhm. Und da hast du natürlich total recht, das ist oft das Selbstbild der Frau.
Das aber halt auch diktiert ist von extern, von der Joghurtwerbung zum Beispiel, die sagt, wie Sexualität ausgelebt werden muss, dass alle dünn und blond sein müssen zum Beispiel.
Ja, genau.
Und aber auch den Männern keinen Gefallen damit getan ist, weil auch die Geschmäcker unterschiedlich sind. Ja, so eine Diktatur, das okay, das geht und das geht nicht, auch problematisch ist.
Ja, das ist sehr problematisch. Also ich bin überhaupt überzeugt, dass wir in einer Art Kindergartengesellschaft, in einer Peter-Pan-Gesellschaft leben, wo jeder erwartet, dass alles einerseits für ihn gemacht wird, aber was auch das Gesundheitssystem betrifft. Also ich erlebe das ja, dass die Patienten keine Eigenverantwortung übernehmen oder sehr wenig. Daher ist es für mich wichtig, man braucht eine Pluralität. Also man muss Verantwortung haben und man muss natürlich auch viel mehr zulassen. Aber ich weiß auch oft gar nicht, was soll mir denn gefallen? Mhm. Die Werbung sagt mir, was mir gefallen soll. Wohin soll ich denn auf Urlaub fahren? Was sind meine Lebensziele überhaupt? Muss jeder eine Yacht haben, wenn er 55 Jahre alt ist? Also ich meine, das sind lauter so Vorstellungen, die ja gesellschaftlich gemacht sind. Und die Sexualität ist ein großer Teil davon. Mhm. Weil Sexualität ist jung, gesund und schön. Mhm. Und in Wirklichkeit ist Wirklichkeit haben Leute, das große Netzal Trial hat das gezeigt, 57-jährige Menschen, die in Paarbeziehungen leben, haben 2,5 mal mehr Sex als unverheiratete Singles mit 30.
Oh.
Also nur damit man die Realität ein bisschen
da kann man sich freuen. Kann. Looking forward to getting older. Das ist ganz wichtig, einmal so einen Paradigmenwechsel zu machen, weil auch natürlich die Tatsache, dass man in einer Paarbeziehung ist und dann nur auf der Couch sitzt und Netflix schaut, auch nicht sehr förderlich ist für die Sexualität. Und was heißt sozusagen eine gesunde Sexualität und wie kann man sich damit auseinandersetzen, ohne jetzt unbedingt ins in der Spirale des Zuviels reinrutschen?
Also wenn wir jetzt mal die Anfrage vom Alex anschauen, dann ist das eine der allerwichtigsten Dinge, dass man Sexualität feiern muss und sich einen Tempel der Lust kreieren muss. Man muss sich Platz dafür suchen. Also ich kenne viele Paare, gerade erfolgreiche, die dann Kindermädchen haben und dann zum Spar oder Bilder Plus einkaufen gehen in der Zeit. Es ist vollkommen egal, wie die Wohnung aussieht. Es reicht die 50-prozentige Regel. Alles kann 50% gut genug sein. Wichtig ist, dass man Zeit für sich selbst hat. Also einen Platz suchen, ein Zeitfenster suchen, wirklich auch sagen, das ist jetzt meine Me-Time oder meine Dating-Time, eine Date-Night ausmachen und dann so wie ein schönes Abendessen alles herrichten. Dinge, die man für lustvoll empfindet in der Nähe, Kissen, Polster, Gleitmittel, was auch immer man sexuell anregend findet und sich so einen Tempel der Lust zu kriegen. Und das sollte man in den Alltag einbauen, weil sonst passiert es nicht. Ja. Das ist meine Basic-Empfehlung, ganz basic fange ich manchmal an, bei den lustlosen Frauen essen. Sagen Sie mir mal, was Sie gerne essen, was schmecken Sie gerne, was sind Ihre lieben Gerüche, welche Musik hören Sie? Erst einmal wissen, was ich gerne mag, gar nicht im Kontext von Sexualität, sondern einfach nur, was ist lustvoll, was entspannt mich, was kann ich genießen?
Weil Sexualität zwischen, also Männern und Frauen ja auch anders irgendwie gelebt oder vielleicht wahrgenommen wird. Und bei den Frauen gehört oft die Sexualität als Mental Load vielleicht dazu. Okay, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss, keine Ahnung, muss. Und dann kommt auch noch die Sexualität dazu und die Frau erlebt ja die Sexualität anders als der Mann, oder?
Und dann ist ein guter Tipp von mir, wenn der Mann einen netten, sexuell erfüllten Abend haben will, dann vielleicht noch den Geschirrspüler einräumen und der Küche ein bisschen drüber wischen, dann wird etwas von dieser Load weggenommen und die Frau kann sich entspannen. Also das ist immer, es ist auch natürlich ein Geben und ein Nehmen. Wenn ich mich entspannen soll, aber weiß, ich habe jetzt 27 andere Sachen im Kopf, dann ist das schwierig. Mhm. Aber wenn ich gegenseitig mich unterstütze und Zeit nehme, dann wird das sicher besser eingebaut. Und es ist schon so, da hast du recht, dass Frauen weniger spontanen Sex-Drive haben als Männer. Also Männer haben das spontan und in dem Sinn halt auch, wenn die verwenden Sexualität manchmal auch als Coping-Mechanismus, wenn sie aufgeregt oder gestresst sind. Machen Frauen auch, also ich mache das auch manchmal, wenn ich gestresst bin, aber es ist eher Männer sind sozusagen eher in diese Richtung gehen, daher geht dann die Lust der Frau quasi runter, aber da gibt es natürlich Rosemary Basson, die gezeigt hat, dass wenn eine Frau sich in einer sexuellen Intimität befindet und das Umfeld angenehm ist, dann steigt ihre Reizschwelle und sie wird demnach leichter Reiz, quasi erregt für sexuelle Reize. Mhm. Das heißt, dass sie dann in diesem Umfeld möglicherweise noch schärfer als der Mann ist, wenn das Umfeld passt.
Und ist das Thema Monogamie, Polygamie auch mit Sexualmedizin related, weil du das Paar in Klosterneuburg erwähnt hast?
Also natürlich haben wir auch das Thema Polygamie. Ich habe dazu aber keine Forschungen und beschäftige mich nicht jetzt so sehr damit, weil ich selber eigentlich nur einmal oder eineinhalb Mal einen Patienten mit dieser Fragestellung hatte. Mhm. Ich glaube, dass das eine Lebensform ist, die zu akzeptieren ist. Und weiß natürlich auch, und Leute, die das praktizieren, dass es natürlich bestimmte Schwierigkeiten auch damit verbunden sind. Und vor allem, was sein muss, muss ein sehr, sehr großes Vertrauen sein. Ja. Also das ist halt ein bisschen das Problem. Andererseits weiß man, dass die Hälfte aller Frauen, die Hälfte aller Männer fremd geht. Das heißt, die Monogamie ist sowieso nicht die Realität. Also 60, also 50% der Männer und 40% der Frauen. Es ist weniger Frauen, aber fast gleich.
Da ist die HPV-Impfung ja doch
alles zu empfehlen. Genau, deshalb sage ich immer, ohne mich jetzt sexuell einzulassen, empfehle ich es allen. Ja. Also wirklich sagt, man ist allein, lebend und
geschützt.
Und geschützt, dann weiß nicht, eine 80-jährige Frau, die sagt, na, sie macht jetzt, für die ist das jetzt nichts mehr das Thema. Obwohl auch alte Menschen sehr gerne und viel Sex haben können. Ja.
Du bist viel unterwegs, auch auf Kongressen, Tagungen und auch international. Was gibt es da für internationale Unterschiede? Ist, keine Ahnung, Zentraleuropa brüder als Südeuropa und so weiter? Sind die Franzosen wirklich so promiskuitiv, wie die Vorurteile es glauben lassen wollen? Wie siehst du das im regionalen Unterschied auf Tagungen?
Also diese Vorurteile kann ich jetzt nicht bestätigen. Was ich aber sehr interessant finde, ist gerade, dass vor allem im Nahen Osten eine sehr, sehr große, sehr großes Interesse an Sexualmedizin besteht. Und das heißt aber dort nicht Sexual Center oder sonst irgendwas, das heißt immer Family Center, also Center for Family Medicine. Aha. Und da gibt es dann sehr, sehr viele Leute, die sich mit der Sexualität beschäftigen, sowohl beim Mann, aber auch bei der Frau. Mhm. Ich kenne einige Gynäkologinnen, die also Ägypten und Türkei, aus dem Irak, die sich wirklich mit der Sexualität der Frau beschäftigen. Also das hat mich selbst ein bisschen überrascht, weil mir immer glaubt, dass in islamischen Ländern das nicht ein großes Thema ist, ist es aber in Wirklichkeit schon, weil es auch wichtig ist, dass die Frau auch zufrieden ist. Ja, das ist ja auch so, ja. Und sonst international ist es, gibt es jetzt, es gibt einige Studien, die genau beschreiben, wie lange die intervaginale Verweildauer ist. Mhm. Also der Durchschnitt zum Beispiel in Mitteleuropa, was schätzt du?
Puh, 5 Minuten.
Ja, du bist sind 5,5 Minuten. Oh. Ja, also sehr gut. Ich habe da schon bei Kongressen, frage ich das auch manchmal, beziehungsweise bei Vorträgen, und habe ich auch schon öfters 15 Minuten und mehr gehört.
Sehr optimistisch. Aber,
und die Frauen sind immer eher weiter unten. Und da gibt es natürlich ein bisschen regionale Unterschiede. Mhm. Und was auch interessant ist, dass in afrikanischen Ländern ist es ja eigentlich sehr häufig auch von Vorteil, schnell zu ejakulieren. Das heißt, es bedeutet, dass es eigentlich ein Zeichen auch der Männlichkeit ist, dass man sehr schnell kommt, weil du dann häufiger und mit mehr und so weiter hast.
Aha, okay.
Aber nur ganz kurz vielleicht, um zu verstehen, was ist ein vorzeitiger Samenerguss? Eine Ejaculatio precox ist eine Ejakulation, die innerhalb der ersten Minute eintritt. Also das ist sehr streng definiert. Mhm. Und erst dann würde man eine Medikation verschreiben.
Was sind da die Medikamente, die gängig sind?
Naja, da gibt es das Dapoxetin, das ist ein kurzwirksames SSRI, was auch interessant ist, weil sehr, sehr viele Frauen SSRIs nehmen aufgrund von Depressionen, gerade in der Lebensmitte, und die SSRIs eben den Orgasmus hinauszögern. Und bei den depressiven Damen, das ist in einer anderen Konzentration, aber da verzögern sie dann den Orgasmus auf den Sankt-Nimmerleins-Tag aus. Also das heißt, es ist immer auch wichtig, vielleicht überhaupt wichtig, auch noch die Medikamente immer wieder abzufragen, zu evaluieren.
Was sind die Medikamente, die Probleme machen mit der Sexualität?
Ja, das sind vor allem Psychopharmaka. Die sind die größte Gruppe. Aber vielleicht noch, natürlich ist immer das, also das, die Sicherheit des Patienten, wenn der suizidal ist etc., wird man natürlich auf keinen Fall jetzt die Sexualität im Mittelpunkt sehen. Aber du hast aus verschiedenen Substanzgruppen, kannst du wechseln. Also es gibt zum Beispiel bei den SSRIs ist das Traduzon, also das Tritico, das ist eh relativ sexual neutral. Dann hast du zum Beispiel das Mirtapene, Mirtazepin. Das ist auch, das wird auch für Tiere verwendet, um ein schönes Fell zu generieren. Also das wirkt irgendwie so, auch macht schöne Haut und Haare. Das ist eigentlich sexualneutral oder eigentlich sogar als sexual positiv. Und dann gibt es das Brintellix, das ist eigentlich auch eher sexual positiv bei den Antidepressiven.
Ah, na schau. Schönes Fell und gute Sexualität.
Genau.
Gehört dazu. Liebe Michi, was macht dir die größte Freude bei der Arbeit?
Also die größte Freude der Arbeit macht mir natürlich, wenn der Patient zufrieden und dankbar ist. Und wenn man ihn heilt oder wie sagt man so, oder wenn man manchmal sogar ein Menschenleben rettet, das ist ein bisschen übertrieben, aber manchmal passiert es doch, dass du ein Menschenleben rettest. Und das macht mir eigentlich schon eine sehr große Freude. Und wenn ich auch Menschen wieder zur Sexualität helfe, ich hatte zum Beispiel eine Volksschullehrerin, die war Mitte 70, hatte bereits 3 Kinder und hatte den ersten Orgasmus nach meiner Medikamentenumstellung und ein bisschen CBT-Anleitung bekommen. Und das hat mich schon sehr gefreut. Die ist dann sogar im Westdeutschen Rundfunk aufgetreten und hat darüber berichtet, weil sie so happy war.
Na schau, es ist ein Glücksmoment, absolut. Genau,
also das ist schon das Schöne, in der Medizin gibt es viele schlimme Sachen, aber es gibt dann auch wirklich viel tollere Sachen, die man in anderen Berufen halt auch nicht so hat. Ja.
Was machst du als Ausgleich oder wie geht's da Work-Life-Balance-mäßig? Nimmst du viel von der Arbeit mit? Ist das gut oder schlecht? Also wie empfindet das deine Familie?
Also ich glaube, dass ich das recht gut trennen kann. Ich habe auch immer wieder, ich hatte niemals einen Freund, der ein Arzt war, eigentlich absichtlich, weil ich eigentlich auch noch ein anderes Leben wollte, außer der Medizin. Mhm. Ich hatte immer andere Fächer. Und ich glaube, das kann man sehr gut trennen. Und wenn die irgendwelche interessanten Sachen sind, die mich belasten, dann kann ich natürlich auch, rede ich auch mit meiner Familie darüber. Aber wir machen halt gemeinsam viel Sport als Ausgleich. Also wir gehen trainieren, wir gehen Radfahren, schwimmen und vor allem Bergsteigen und Skifahren im Winter. Also wir machen schon viel Sport, auch als Familie gemeinsam. Also solange die Kinder noch mitmachen.
Ja. Sollte jemand sein oder der sich denkt, ach, Sexualmedizin, das wäre was für mich, welche Eigenschaften sollte man mitbringen?
Prinzipiell kann man von jeder Fachrichtung aus das machen, also Urologie, Gynäkologie, innere Medizin, Psychiatrie, Psychologie, also es gibt eigentlich keinen, vielleicht bei der Augenheilkunde ist jetzt nicht der Kontext, aber prinzipiell kann man das für jede Fachrichtung sozusagen einbringen. Und dann sollte man auch ein bisschen ein Interesse über den Tellerrand hinaus haben. Und man soll vor allem, die Sexualmedizin ist ja so toll, weil du vernetzend denken musst, so fachübergreifend. Man soll ein bisschen ein guter Netzwerker sein und auch sich für andere Fächer auch mit interessieren, dass du nicht jetzt quasi sagst, ja, ich interessiere mich jetzt nur für ein bestimmtes Organ und alles darüber hinaus ist nicht meins, sondern man soll ein bisschen quasi offener sein für andere Fachrichtungen und sich halt auch dort
und sich auch kontinuierlich fortbilden.
Und sich auch kontinuierlich fortbilden, genau.
Ihr habt ja jedes Jahr von der Gesellschaft für Sexualmedizin, oder? Ein Kongress, das du organisierst. Erzähl uns davon.
Ja, also wir haben 2014 die Österreichische Gesellschaft für Sexualmedizin und sexuelle Gesundheit gegen den Willen der Vereinspolizei gegründet.
Was?
Wir mussten dann
die Vereinspolizei erzählen.
Es gibt eine verboten.
Vereinspolizei.
Ja, wenn du einen Verein gründest, muss die Vereinspolizei dem zustimmen.
Aha.
Und die hat das im ersten Schritt hat sie es abgelehnt. Aha. Dann habe ich meinen Urlaub unterbrochen, bin von Kitzbühel wieder nach Wien gefahren, habe dann dieses Gutachten beantwortet, ein fünfseitiges Gutachten.
Warum wollten Sie es verbieten?
Weil Sexualmedizin gibt es in Österreich nicht. Das hat keine medizinische Berechtigung und das gibt auch nicht. Also es gibt auch keine Facharztausbildung so in die Richtung, was ja auch stimmt. Es gibt ja noch keine. Mhm. Also gab es mehrere Punkte. Im Endeffekt haben wir es dann doch gründen können. Mhm. Haben den ersten Kongress eben gemacht. Damals noch mit dem Professor Gerassi, Karl Gerassi. Mhm. Der Erfinder der Antibabypille, Kinderwunschpille wollte er, dass man es nennt. Und seither haben wir jedes Jahr einen Kongress, mittlerweile der größte im deutschsprachigen Raum. Und wir feiern ihn heuer das erste Mal in einer Klinik Floridsdorf, weil die haben ein neues Kongresszentrum und haben uns dort eingeladen, dass wir den Kongress abhalten dürfen. Am 15. und am 16. November.
Also save the date, genau, 16. November.
Genau, und die Anmeldung folgt unter www.sexualmedizin.or.at.
Mhm. Wer kann alles teilnehmen?
Alle sämtliche medizinischen Berufe, Psychologen, auch Physiotherapeuten, wir haben alles, Pflege, also hauptsächlich auch Ärzte, die sich mit sexueller Medizin beschäftigen, aber es gibt für alle Medizininteressierten.
Was habt ihr heuer im Programm?
Heuer kommt was ganz Besonderes. Wir haben die Erika Freeman und den Dirk Stermann als Festredner.
Die haben ja ein Buch geschrieben.
Die haben ein Buch geschrieben, genau. Mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen. Und eben die Erika Freeman war ja die ein bisschen Sexualtherapeutin, will sie nicht, dass man sagt, ja, aber Psychotherapeutin von einigen Hollywood-Stars und hat in dem auch sexualmedizinisch ein bisschen beraten, unter anderem auch Marilyn Monroe. Und ja, genau, und die wird kommen und dann wird das Thema auch noch, der Professor Musalek wird über Hypersexualität sprechen, weil der ist ja für Sucht bekannt, eigentlich für Alkoholsucht, aber beschäftigt sich
also
jetzt auch
Thema
mit
Sexsucht.
Genau. Also da freuen wir uns schon sehr drauf.
Ist das ein männliches oder ein weibliches Thema, die Sexsucht?
Naja, also meistens ist es eher ein männliches Thema, muss man sagen. Das ist eher so, also ist aber eigentlich wie eine ganz normale andere Sucht. Es geht einfach nur um Dopaminausschüttung, egal ob das jetzt über Alkohol oder Glücksspiel oder Kaufrausch, es ist immer wieder der gleiche Mechanismus. Die Leute leiden halt sehr darunter.
Und natürlich ihre Paarbeziehungen, falls
genau. Aber es ist eigentlich als Krankheit zu bezeichnen.
Was kann man tun?
Das werden wir dann erfahren beim Kongress. Da will ich jetzt nicht vorgreifen.
Genau, also alle, die betroffen sind, müssen sich noch ein bisschen geduldet machen. Aber herzliche Einladung. Ich hoffe, es wird eine rege Teilnehmerschaft da sein. Ja, also hat sich das, also 10 Jahre später, 10 Jahre nach der Gründung der Gesellschaft für Sexualmedizin im Jahr 2024 jetzt, ist die Landschaft vielleicht entspannter und der Stellenwert der Sexualmedizin doch etwas besser oder ihr seid angekommen. Was glaubst du, wird vielleicht in 10 Jahren sein? Wird es wirklich in die Anamnese Platz finden und jeder Ärztin, jeder Arzt ein bisschen mehr Know-how dazu haben?
Ja, lustigerweise gab es ja das schon. Also vor dem im letzten Jahrhundert hatten wir das ja alles schon. Es ist wie ein bisschen wie der Mode. Also zum Beispiel gibt es ja diesen berühmten Huxcore in der Rheumatologie, da war Sexualität eine Frage Nummer 1. Es wurde dann durch verschiedene puritanische Strömungen sehr viel auch wieder rausgestrichen, ja, weil der sich ja dann das Zentrum der Medizin von Europa nach Amerika verlegt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da hat sich einiges geändert. Also ich hoffe sehr, dass wir wieder auf den Status quo zurückkommen, den der ja mit Freud eigentlich in Österreich begründet wurde. Und Sexualität ein ganz normaler, was es ja auch ist, ein ganz normaler Bestandteil der Gesundheit, des Wohlbefindens und des Lebens an sich ist.
Absolut. Und auch hier, weil im Podcast immer wieder in den anderen Folgen das Thema künstliche Intelligenz war, denke ich mir, die Sexualität ist auch etwas sehr Menschliches, wo man auch das auf das Erlebte, auf die Sinnesorgane und so weiter zurückführen kann. Und vielleicht braucht man da nicht so viel Unterstützung von ChatGPT.
Das stimmt.
Da kann man noch das Menschsein zelebrieren sozusagen. Genau. Ja, liebe Michi, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir haben wieder mal sehr viel gelernt und wir hoffen, dass jetzt im Nachhinein, falls doch noch andere Fragen aufpoppen, sich mehr Leute in Zukunft trauen werden, das offen anzusprechen mit ihren Ärztinnen, mit ihren Ärzten. Mit all denen, die sich um ihre Gesundheit kümmern. Denn eine gesunde Sexualität gehört einfach zum Leben dazu, kann man zelebrieren. Wir danken fürs Zuhören. Bitte abonniert uns, liked, kommentiert und teilt und so weiter und seid auch nächstes Mal dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und dir nochmal, liebe Michi, danke vielmals für dein Wissen, für deinen Input, für deinen Charme. Mhm. Habt eine schöne Woche. Schöne Grüße.
Danke. Ciao.